Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es war eine Sprengkraft von 10.000 Hiroshima-Bomben, so hat man in unserer Zeit berechnet, mit welcher Gewalt der Vulkan Tambora förmlich explodierte Anfang April 1815 auf einer indonesischen Insel. Weit über 100.000 Menschen starben allein in der Region. Riesige Asche-Schwefelwolken zogen über die halbe Welt und verdunkelten auch Mary Shelleys Zimmer, das damals in der Schweiz stand, wo die junge Engländerin ihren Roman Frankenstein schrieb. War er deshalb so düster? Wir fragen Timo Feldhaus, den Autor und Journalisten. Er beschreibt diese globale Klimakatastrophe und wie sie sich auf etliche der bedeutendsten Persönlichkeiten dieser Zeit ausgewirkt hat. Timo Feldhaus ist bei uns im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Mary Shelleys Zimmer, als 1816 ein Vulkan die Welt verdunkelte. Das ist der ganze Titel ihres Buches. Und man nimmt es zur Hand und ist verblüfft. Allerdings über die erste Szene, nämlich Sex auf einem Londoner Friedhof zwischen Mary Godwin und Percy Shelley, der Auftakt dieser spektakulären literarhistorischen Liebesgeschichte, die wir dann auch in aller Ausführlichkeit erzählt bekommen von Ihnen. Wer war denn zuerst da? Herr Feldhaus, in Ihrem Blick der Vulkan oder diese ja, erotische Eruption?
Der Vulkan war sicherlich zuerst da. Vor 10 Jahren habe ich als ich zum ersten Mal von diesem Thema gehört habe, von dem Tambora und seinen Folgen in Europa und dem Jahr ohne Sommer gehört habe, seitdem hat mich diese Geschichte nicht mehr losgelassen. Ich, genau, von Haus aus auch Journalist, saß zum ersten Mal in meinem Zimmer und habe an einem Text geschrieben, der möglicherweise ein Buch werden konnte. Und seitdem beschäftigt mich dieses unglaublich starke Bild, dass ein Vulkanausbruch in Indonesien, der gewaltigste in historischer Zeit, bis in Europa zu einem Jahr ohne Sommer führen kann. Und was mich daran vor allem verblüfft hat, ist, seit einigen Jahrzehnten ist in Europa ja die Aufklärung des Thema, das, was die Leute beschäftigt, dass sie sich vom Mittelalter und ihren Geboten befreit haben, das Licht über die Welt scheint und durch die Köpfe der Menschen. Und plötzlich legt sich wie so ein Schatten um die Welt, der das Ganze wie so ein Bild in Zweifel einzutrüben scheint. Ja? Auf Mary Shelley bin ich dann ja schon bald darauf gestoßen, wie sie in diesem Augenblick von London nach Genf flüchtet zu Lord Byron, so einem Rockstar-Dichter eigentlich seiner Zeit, und auch, wenn man so möchte, am ersten Celebrity. Und wie sie dann unter diesem Eindruck des Wetters, weil in Genf hat es besonders gewütet und dieser Verdunklung, dann die Idee zu Frankenstein und zu einer ersten Science-Fiction hat, das hat mich einfach verblüfft, dass das dann noch mit einem Kuss beginnt und einem ersten Kuss, das fand ich irgendwie schlüssig, wenn man sich einfach überlegt oder wer sich daran erinnert, wie das ist, wenn man sich zum ersten Mal küsst, ist ja auch wie eine Explosion. Zumal Mary Shelley ja auch die Idee der Elektrizität sehr umtreibt, die damals erste Blüten schlägt, ja.
Diese Liebesszene, die spielt 1814, also im April 1815 bricht der Tambora aus. Die erste Wirkung in Europa ist Regen und der setzt im Juni 1815 auch die Gegend von Waterloo unter Wasser. Dort, wo sich Europas Schicksal entscheidet in der welthistorischen Schlacht. Das beschreiben Sie, wie der erste Regentropfen irgendwie auf Lord Wellington fällt oder so. Wäre die Schlacht anders ausgegangen, wenn es nicht geregnet hätte?
Ja, der Vulkan bricht ja wirklich vor exakt einer Woche und 207 Jahren aus. Und die Frage, die Sie stellen, beschäftigt seitdem natürlich Wissenschaftler. Napoleon selbst war sich später sicher. Natürlich hat er den Krieg nur wegen dem endlosen Regen verloren. Und was auch sicher ist, ist, er hat wirklich gezweifelt und gezaudert in dem Moment. Also der Regen ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Ich folge ihm ja später auch noch nach St. Helena. Er verliert ja den Krieg und sitzt dort im Exil in so einem Lockdown-ähnlichen Zustand, wie ja viele Menschen in dieser Zeit und in meinem Buch zurückgedrängt werden in ihre Zimmer, in ihre Heime von dem bösen Wetter. Ja, Napoleon ohne Krieg kann er gar nicht leben, er stirbt dann auch recht bald und es ist doch schon interessant, wie so verschiedene Männerfiguren, die ich durch diese Zeit beim Leben zuschaue, irgendwie in der Vergangenheit festzustecken scheinen, während die Mary Shelley irgendwie ja so eine fast in die Zukunft schauen kann.
Also, Napoleon Waterloo, das ist eine der vielen Pointen in Ihrem Buch. Gleich kommen wir zu weiteren in der Kunst. Aber beschreiben Sie uns doch zunächst, Herr Feldhaus, mal, wie es wirklich aussah in Europa damals. Also bis die Tambora-Wucht in Wolke in voller Wucht nach Europa kam, hat es ja dann noch ein Jahr gedauert. Eben dieses Jahr 1816 als Jahr ohne Sommer. Tja, wie muss man sich das vorstellen? War wirklich, die Sonne schien einfach nicht mehr?
Na, der Ausbruch hatte ja wirklich weltweite und interessanterweise ganz unterschiedliche Effekte. Also bis Indien und China kam das, es herrschte dort eine brennende Dürre, interessanterweise enorme Überschwemmungen und vereiste Küsten gab es dort. Aber auch Nordamerika, Kanada und Mitteleuropa wurden zu Zentren dieser Klimakatastrophe. Mary Shelley beschreibt das in ihrem Tagebuch ziemlich genau, also Faustgröße, Hagelkörner, die darunter ballern. Ununterbrochener Regen, also wirklich im Juni jeden Tag und im Juli weiterhin im Schnee, der plötzlich im Juni vom Himmel fällt. Und die Leute fragen sich, wie kann das sein? Wo kommt das her? Es gab auch Regen, der so einen roten Schimmer hatte wie Blut und so einen Schwefelgeruch, über den manche Menschen schreiben. Und die Bevölkerung dachte natürlich, das ist der Zorn Gottes, wir haben was falsch gemacht. Sie fielen wieder zurück in eine Idee, die sie eigentlich... Und die Temperatur ging um 2 Grad herunter in diesem Jahr. Es war eine unglaubliche Kälte, und daraus folgte natürlich auch eine Hungersnot.
Weil das Getreide auf den Feldern förmlich verfault ist. Jemand Künstlerisches, Großkünstlerisches, guckte auch in die Wolken. Das war nämlich in Weimar, wo der Geheimrat und ja Superliteraturgott Goethe sich gerade mit Wolkenformationen wissenschaftlich beschäftigte. Und da kam er zusammen mit einem anderen, heute großen, damals noch unbekannten, Caspar David Friedrich, dem Maler, der nämlich just in dieser Zeit anfing, ja, giftgelbe Sonnenuntergänge zu malen. Kein Zufall, ne?
Kein Zufall. Das ist auch sehr interessant, dass die Maler gewissermaßen als erste Zeugen dieser Klimakatastrophe auf ihren Bildern dies eigentlich verewigt hat, weil durch die Asche und Schwefelteile und Aerosole, die in die Stratosphäre gestoben sind, durch diesen unglaublichen Vulkanausbruch, kam die Sonne nicht mehr runter zur Erde und es hat auch die Abendhimmel in unglaubliche Farben getunkt. Fast teuflisch, halluzinogen wurden die, so in Rot- und Orangetönen. Und die sieht man bei Caspar David Friedrich aus dieser Zeit wirklich. Goethe schreibt ständig in seinem Tagebuch über ein böses Wetter, das herrsche, sein Garten. Ich meine, in dem Juni stirbt auch seine Frau. Also er ist sowieso sehr tangiert von all dem. Aber was Sie angesprochen haben, ist natürlich wahnsinnig interessant. Also er entdeckt eigentlich die Arbeit eines Londoner Apothekers, der zum ersten Mal den Himmel vermisst, der zum ersten Mal den Himmel auf den Begriff bringt und 5 Typen von Wolken es geben würde. Und das beschäftigt Goethe, der selbst sich auch immer als Wissenschaftler und nicht nur als Poet gesehen haben, ungemein. Er will damit was machen und überlegt sich dann, das muss mir jetzt auch irgendjemand illustrieren. Und da kommt er auf diesen kauzigen ostdeutschen Maler Caspar David Friedrich, den er auch so ein bisschen seltsam findet. Aber wie jeder damals in Deutschland weiß, auch der kann einfach die besten Wolken malen. Also frage ich den jetzt, ob der mir das vielleicht illustriert. Caspar David Friedrich ist... davon überrascht und er kann das nicht annehmen. Er ist der romantische Künstler, er kann jetzt nicht einfach so einen illustrativen Auftrag annehmen, er kann diese wunderbaren Wolken nicht in so ein System zwängen, sagt ab und viele sagen auch, dass das gewissermaßen sein Ende ist. Er stirbt dann verarmt und ohne Bekanntheit. Also dem Goethe darf man nicht absagen, schon gar nicht seine Wolken.
Jetzt aber wirklich mal in Mary Shelleys Zimmer mit Ihnen, Herr Feldhaus, im Sommer 1816 in Genfersee. Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, Villa Deodati heißt sie, wo es hochherging mit Mary und ihrem Percy und einer ganzen Entourage um den Hausherrn Lord Byron, den Rockstar-Dichter, wie Sie es formuliert haben, schon der Epoche, wie Sie ihn nennen. Das beschreiben Sie wirklich ja als Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Dort hat es auch geschüttet wie Hulle. Und war dunkel und dann kam es eben zu jenem viel beschriebenen Schreibwettbewerb unter den Bewohnern und die junge 18-jährige Mary setzt sich hin und schreibt also diesen Frankenstein. Klar, wieder ein bisschen Spekulation wie bei Waterloo, aber wäre der vielleicht gar nicht geschrieben worden, wenn es strahlender Sonnenschein draußen gewesen wäre?
Auch dort, genau, ist eine spekulative Frage, aber... Was man ganz mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das ausgesprochene Talent dieser jungen Frau Mary Shelley ja darin bestand, dass sie wirklich die Diskurse und damit vielleicht auch Atmosphären ihrer Zeit in dieses Buch gepresst hat. Also das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum das bis heute immer noch gelesen wird, weil die Mary Shelley ist wirklich eine tragische, düstere, aber auch Figur mit einer prophetischen Kraft gewissermaßen. Ja? Also während, wie schon gesagt, viele Protagonisten in der Vergangenheit feststehen, scheint sie durch die Zeit zu schreiten und uns heute, über alles heute auch zu erzählen. Also die Idee, dass diese Kreatur, die dieser Viktor Frankenstein, dieser verrückte Wissenschaftler in Ingolstadt aus Menschen, Leichenteilen mit der Kraft des Blitzes zusammenschmiedet, von der er aber dann sofort Abstand nimmt, weil sie ihm Angst macht, dass das eine Art künstliche Intelligenz ist, die uns gerade heute wieder beschäftigt, das ist ja durchaus sehr plausibel. Also diese Kreatur ist stärker als der Mensch, sie ist größer, sie kann schneller lernen und sie ist gleichzeitig empathisch und geht erst auf mörderische Tour, nachdem der Mensch ihn wegschlägt. Also wer das Monster ist, ob es vielleicht doch der Mensch ist, diese Fragen stellt sie ja schon. Sehr skeptisch eigentlich.
Mary Shelley's Zimmer, als 1860 ein Vulkan die Welt verdunkelte. Das ist das Buch von Timo Feldhaus, jetzt erschienen im Rowohlt Verlag. 318 Seiten kosten 26 €. Vielen Dank für den Besuch, Herr Feldhaus, hier im Deutschlandfunk Kultur.